Willkommen beim D76 Club, dem Tennis-Podcast für alle, die den weißen Sport lieben. Wenn du magst, was du hier hörst, dann schau doch mal in unserem Shop auf www.d76.club vorbei. Mit jedem Kauf unterstützt du nicht nur diesen Podcast, sondern auch unsere Mission, ehrliches Tennis-Storytelling auf den Platz zu bringen. Bis Ende Juli 2025 verlosen wir unter allen Bestellungen 3 Hotelgutscheine für jeweils eine Übernachtung in einem Hamburger Hotel. Also, zuschlagen, Gutes tun und mit ein bisschen Glück bald hanseatisch nächtigen. Und jetzt viel Spaß mit der heutigen Folge. You cannot be serious! Mein heutiger Gast ist geboren in Pilsen, wohnhaft in Baden-Württemberg, im wunderbaren Stuttgart, Chef der Academy WTA, sondern
TWA.
TWA, so rum. Tennis with Attitude, Stuttgart, Jahrgang 80, Jakob Salava. Herzlich willkommen.
Hallo Tom.
Heute bist du Coach. In der Funktion habe ich dich auch kennenlernen dürfen bei einem coolen Challenger-Turnier in Koblenz. Da sprechen wir vielleicht später noch drüber. Aber du selber warst ja auch in den Top 200 der Weltrangliste. Nummer 194, ist das korrekt, im Jahr 2003?
Ja, das Jahr weiß ich nicht mehr, aber 194 ist korrekt, genau.
Weil manchmal stellt einem da Wikipedia einen Streich und auch oft, selbst auf der ATP-Seite stehen manchmal falsche Zahlen, man wundert sich.
Das stimmt, aber ich habe eigentlich selber heute auch nochmal geschaut, was es dann war, weil nach all den Jahren vergisst man ein bisschen und vielleicht der eine oder andere Spieler und Trainer bescheißt dann ein bisschen gern um ein, zwei Plätzchen, aber deswegen 194, richtig.
Prima. Meine erste Frage, die kann ich mir jetzt gar nicht verkneifen. Wir haben uns ja kennengelernt, da saßt du auf der Tribüne in Koblenz, hast mitgefiebert bei einem deiner Schützlinge, Christoph Negritu, wie soll ich sagen, einer der zukünftigen deutschen jungen Tennistalente, die auf der Tour erfolgreich sich geben. Ich verfolge das immer so mit einem Auge. Ich gucke so, Negrito hier wieder gewonnen, Negrito hier wieder gewonnen. Wie, weil ich auch mit Christoph eine Folge aufnehmen durfte, wie ist die Karriere nach Koblenz von Christoph Negrito verlaufen? Hat er weiter noch Pünktchen sammeln können?
Ich sag mal, das Zwischenziel mit den Grand Slams, Quali haben wir dann leider nicht geschafft, weil es natürlich auch für ihn ein bisschen jetzt neu war, mehr Challenger zu spielen. Vielleicht hätte man im Nachhinein sagen können müssen, dass man vielleicht nochmal den einen oder anderen kleineres Turnier spielt. Aber das ist ja einfach nur ein Rhythmus. Er muss trotzdem diese Challenger spielen, weil wenn du nach oben willst, kommst du nicht über die 30er rein. Das ist einfach eindeutig. Deswegen war er dann am Anfang bei den Challies oft so 4-5 draußen. Das heißt, du musst trotzdem Quali spielen. Das ist dann immer, ist nie einfach, sich zu qualifizieren im Challenger. Und dann bist du erst Hauptfeld und dann kriegst du meistens auch noch natürlich direkt gute Spieler. Deswegen war es wie ein bisschen tough, aber jetzt hat er ein bisschen besser performt, sag ich mal. Also der hat nicht davor schlecht performt, ist einfach nur ein neues Gebiet für ihn. Aber er ist auf einem richtig guten Weg und jetzt, glaube ich, ist letztendlich US Open Quali das Ziel und das wäre dann trotzdem erreicht, weil er gesagt hat, er will die Grand Slam Quali spielen.
Mhm. Geil. Also ich gucke da immer weiter mit einem Auge hin, ein Kämpfer vorm Herrn. Hast du ihm das beigebracht, seitdem er bei deiner Akademie ist, oder wo hat er das her?
Nee, ich glaube, das hat er ja in deinem Podcast auch gesagt, dass er glaubt, dass sehr viele von seinen Eltern hat. Ist natürlich auch so in ganz normalen Verhältnissen, glaube ich, auch viel erlebt. Seit vor allem seine Mutter auch durch Rumänien und wie sie hergekommen sind. Aber bei uns hat er eigentlich hauptsächlich gelernt, sei jetzt mal einen Tick professioneller zu sein, wirklich seinen Turnierplan ein bisschen abzudaten, nicht nur, ihr habt ja auch damals Witze gemacht über Monastir, Er war ja, wir haben ihn ja nur Tunesier genannt, gesagt, weil er war da wirklich zu viele Wochen am Stück. Und das ist, was ich gerade gesagt habe, du willst ja nach oben spielen im Tennis. Du willst ja nicht dein Leben lang 15er spielen. Und ja, deswegen haben wir ihm eigentlich sehr viele Tipps gegeben, wie er einfach sich ja, ein bisschen besser vorbereiten kann. Natürlich auch ein großes Team mit uns dahinter jetzt, was er natürlich spürt, glaube ich. Deswegen haben wir ihn eigentlich eher getuned, weil ich finde, er ist ein eklig guter Spieler, also eklig schön gemeint. Deswegen, da muss man jetzt auch nicht viel machen. In dem Alter kannst du jetzt auch nicht technisch alles verändern. Das ist auch vieles festgefahren, sage ich mal. Aber ja, wir haben ihn getuned. Wir stehen voll hinter ihm. Er kann jederzeit nach Hause kommen an die Base. Deswegen, er fühlt sich wohl. Ich glaube, das ist schon mal ein gutes Gefühl.
Wunderbar, prima. Das ist ja ein gutes Stichwort für mich, weil dann lass uns da gerne einmal ganz kurz, bevor wir natürlich auch über deine Karriere sprechen werden, lieber Jakob, über die TWA. Wie sagst du selber, TWA oder
Nee,
TWA
wir sagen
Stuttgart?
TWA, Tennis with
TWA.
Attitude. Wir sagen immer, das ist immer TWA oder die Base nennen wir es
Die
meistens
Base.
für die ganzen Kids, weil Academies finde ich nie, also Academies, wo man eigentlich übernachten kann und es ist eigentlich meistens was ziemlich Größeres und deswegen sind wir keine Academy. Ich sage mal, früher hieß es alles Tennisschulen, jetzt sind alles Academies. Deswegen, genau, sind wir eine Base.
Wunderbar. Und TWA, wie viele Leute trainieren da? Wie viele Profis, wie viele Talente? Wie groß darf ich mir das vorstellen? Wo seid ihr jetzt? Mach mal Reklame für TWA Stuttgart, damit alle Talente zu euch nach Stuttgart kommen.
Reklame ist hart, weil wir sind ziemlich voll. Wir sind eigentlich, wir nehmen keinen auf gerade, weil wir wirklich
Wow.
auf einer vollen Grenze sind. Wir sind immer um die 30 bis 40 Spieler, aber wir sind natürlich auch relativ klein von der Anlage her. Deswegen können wir gar nicht viel mehr aufnehmen. Wir haben jetzt so zwischen 6 und 8 Profis, sage ich mal. Das ändert sich auch mal wieder ein bisschen. Und in den jugendlichen Bereich, im Leistungsbereich, sind wir immer so um die 25 bis 30 Spieler, die natürlich zu uns auch öfters kommen müssen. Also die Tennisspieler müssen bei uns zweimal die Woche kommen, weil sonst lohnt sich das für uns nicht, dass wir da nicht weiter, sonst nicht weiterkommen. Deswegen ist es, ja, wir sind wirklich komplett ausgebucht im Moment. Aber klar, wir sind für jeden neuen, frischen, heißen Spieler ready.
Wer ist denn da noch an der Akademie, den man kennen könnte? Sind das nur Deutsche oder auch Leute
Wir
aus der
haben
ganzen
fast,
Welt?
also ja, im Jugendbereich haben wir fast wirklich, wie du vorher gesagt hast, nur Württemberger oder wirklich alles nur aus der Gegend, aber wirklich natürlich in jedem Bereich absolute Top-Spieler in diesem württembergischen Bereich oder auch im deutschen Bereich. Wenn man jetzt natürlich so ein bisschen noch profismäßig spricht, dann haben wir natürlich schon noch den Marco Toppo, der heute erste Runde in Heilbronn spielt, der ist jetzt auch schon fast knapp 2 Jahre bei uns. Eine Marie Vogt, die auch deutsche Meisterin geworden ist, U18, auch im DTB-Kader 1 ist. Wir haben Liam Gavalidis, der im Moment leider verletzt ist, aber bald sein Comeback startet. Also, das sind jetzt natürlich Namen, die man eher auf der Tour kennt. Unsere Jugendlichen, wie ein Marcy Krieg, Nicolas Pfefflin, Emmy Müller, die kennt man natürlich, wenn man wirklich tief in der Szene ist, sage ich mal, aber alles Kids, die einfach hochmotiviert sind und ja, einen Tennistraum verfolgen.
Okay, aber letztendlich ja, seid ihr relativ gut gebucht und steht da in Konkurrenz zu den anderen Akademien in Deutschland? Also, oder wie ist das? Seid ihr freundschaftlich verbunden oder wie ist da deine grundlegende Einstellung zu?
Ich persönlich will natürlich noch viel mehr, sag jetzt mal, connecten mit den anderen Academies, aber es ist immer schwer. Ich meine, ich war selber beim Alex Waske, war ich Cheftrainer 3 Jahre, da hat man ein bisschen Kontakt. Dann habe ich mit Sascha Nenzel, der lange auf der Tour war und selber gespielt hat in der Academy in Hannover. Aber am Ende des Tages haben wir alle immer sehr viel um die Ohren und dann bleibt oft gar keine Zeit, sag ich mal, so ein bisschen so ein. Ja, wir sagen oft so ein paar Trainingsmatches zu organisieren, aber es ist halt immer so, dass jeder wirklich, was ja gut ist, hart beschäftigt ist und dann natürlich sowas oft nicht zustande kommt, leider. Aber fürs deutsche Tennis wäre es natürlich schon viel besser, wenn man ein bisschen mehr connecten würde oder ein bisschen mehr zusammenarbeiten würde, aber ist im Moment nicht der Fall, so leider.
Und seht ihr euch dann in Konkurrenz zum DTB oder seid ihr eine sinnvolle Ergänzung oder koexistiert man nebeneinander und ja, tut sich nichts?
Ja, ich bin ja selber ein komplettes Verbandskind, deswegen weiß ich ja wirklich die ganzen Mechanismen oder Systeme, oder wie es funktioniert. Und auch da ist es gleich wie in den anderen Academies, mit den privaten Academies, dass man definitiv mehr machen könnte, vielleicht auch müsste, um wirklich das deutsche Tennis ein bisschen noch voranzubringen. Aber wir persönlich haben im Verband absolut gar kein Problem. Ich kenne ja auch so viele, wie gesagt, ich meine, die Trainer, die jetzt noch beim BTB sind, sag ich mal, die kenne ich ja noch alle. Ich kenne viele beim DTB. Aber auch da, ja, man muss natürlich, um zu connecten, muss man sich melden. Das gilt natürlich von meiner Seite auch natürlich als wie von der anderen Seite, aber das ist einfach viel zu selten der Fall. Warum auch immer, das kann man natürlich ausdiskutieren, aber wie schon erwähnt, also fürs Tennis wäre es viel besser, aber es kommt meistens nicht zustande.
Mhm. Ja gut, manchmal hat der Tag ja auch nur 24 Stunden. Du bist junger Papa, richtig, wenn ich das so richtig gesehen habe eben. Ja, da musst du ja auch Prioritäten setzen, ne?
Natürlich, aber ich meine, ich bin jetzt erst seit einem Jahr Papa. Davor gab es auch sehr viele Jahre, die mit dem Verband Sachen besprochen worden sind oder mit anderen Academies. Aber ja, du hast schon recht, natürlich, man kann nicht alles irgendwie auch haben. Ich bin ja selber auch, wie du gesagt hast, sehr beschäftigt und wir haben viele Spieler. Aber wenn man natürlich im Sinne der Spieler denkt, wäre es natürlich in vieler Hinsicht viel angenehmer und auch viel einfacher, da ein bisschen mehr Struktur und auch mehr so eine Art Feedback zu bekommen von dem Ganzen drumherum, weil einfach viele Spieler das eigentlich bräuchten, sag ich mal. Ja, also diese Kommunikation zwischen Verband, Trainer, Privatcoaches, Privatacademies, das findet oft nicht statt.
Also wenn du deinen Wunsch hättest, würdest du dir wünschen, dass die Kommunikation so ein bisschen verbessert wird und dass es, keine Ahnung, digitale Talks gibt untereinander, oder ja, wie könnte man das verbessern?
Aber natürlich, heutzutage muss man sagen, es gibt ja viele Kanäle, in denen man sich verbinden kann, aber ich denke ja schon in der Hinsicht, deswegen bin ich ja Trainer, ich denke ja meistens in der Hinsicht nur für die Spieler und es wäre für viele Spieler einfacher, auch natürlich oft für viele Eltern einfacher, sage ich mal, wenn es natürlich mehr sei es mal zu bearbeiten gäbe oder auch zu, ja, zusammen das zu organisieren oder auch ein bisschen, ja, zusammen zu leben, das Ganze. Es bleibt sehr oft natürlich auch dann bei den Eltern hängen, deswegen wäre es natürlich für alle Beteiligten besser.
Wenn du so an deine Talente denkst, du hast ja logischerweise da in fast jedem Alter Kinder, die den Schläger in der Hand halten können. Welchen Wunsch, welche Botschaft hast du an Tenniseltern? Die Frage habe ich schon öfter ganz viele meiner Gäste gestellt. Also Claudia Kodek, alle, die da irgendwie rumgeschwirrt haben und haben da auch relativ klar eine Meinung. Wenn du dir da was wünschen könntest gegenüber den Eltern, was wäre das?
Boah, das ist eine gute Frage. Das hört man immer wieder, aber das ist zum Beispiel wirklich, da kann ich jetzt nur von meiner Seite im Moment reden und wir haben wirklich mit eigentlich mit 100% unseren Eltern einen super Kontakt. Also deswegen, wir leben es ja wirklich auch vor in unserer Academy. Wir wissen ganz genau, dass Eltern extrem wichtig sind für die Kinder. Und daher habe ich jetzt aus meiner Sicht gar nicht so einen großen Wunsch, weil wir kommunizieren sehr viel mit den Eltern. Sie wissen ganz genau, wann sie uns auch erreichen können. Sie wissen ganz genau, wann sie mit uns reden können, ob das jetzt dann mit dem Kind ist oder mit dem Spieler oder ohne Spieler. Aber deswegen kann ich jetzt da gar nicht großartig sagen, dass wir da irgendwie so einen Wunsch haben, weil bei uns funktioniert es. Man hört es natürlich oft so ein bisschen von anderen Seiten, oh, das sind verrückte Eltern oder die wollen zu viel, die setzen das Kind unter Druck, aber am Ende des Tages ist es auch Leistungssport und deswegen kann ich wirklich nicht sagen, dass ich da einen Wunsch habe. Für die Eltern an sich, klar, für die wäre es, glaube ich, vieles einfacher, wenn sich natürlich die Academies, Verbände, Trainer, weil die haben ja auch oft mittlerweile viele, was sich ja wirklich geändert hat, die haben ja viele Trainer. Viele Spieler haben fast 2, 3 Trainer. Ja, und das, wenn dann natürlich da keine Kommunikation herrscht, gibt es genug Eitelkeiten, die jeder Trainer hat, die er durchdrücken will. Deswegen würde ich mir für die Eltern wünschen, dass sie einfach mehr Kommunikation bekommen würden von ihrem Team, glaube ich.
Wie viele Trainer sind bei dir beschäftigt bei TBA?
Wir sind zu dritt. Also im Tennisbereich plus Fitnessbereich nochmal 2. Das ist der Timon Reichel, der schon seit 7 Jahren bei mir ist, auch Ex-Spieler aus der Hannoverer Gegend kommt er. Dann ist Andy Beck bei mir, ehemaliger Top 40-Spieler. Dann haben wir den Yannick Herm, das ist mein Fitnesstrainer. Und dann haben wir noch den Dominik Graf, das ist so ein Neuroathletik-Trainer. Der ist auch fast schon seit Tag 1 bei mir. Also wir sind klein, aber mit sehr hoher Qualität besetztes Team.
Und du hattest vorhin erwähnt, das ist für den Hörer vielleicht untergegangen, du warst Cheftrainer bei Alexander Waske. Der hat eine Akademie in Hessen, da war ich noch nicht, deswegen kann ich da nichts drüber sagen. Korrekt, wie lange warst du da?
Da war ich 3 Jahre Cheftrainer. Die hieß damals noch Schüttler-Waske Academy, weil der Rainer ja auch dabei war. Damals noch mit Dirk Horlock so als geheimer Chef, nenne ich es jetzt mal, weil er war der Manager vom Rainer. Das war eine wunderschöne Zeit dort. Also es war in der Zeit, da waren wir auch rappelvoll in Offenbach-Frankfurt. Da hatten wir auch absolute Top-Spieler. Gerade auch im Jugendbereich waren wir gut bestückt. Und im Tourbereich waren da gerade damals dann die Petko war sehr oft da, die Angie Kerber ist dann zwar auch im ersten Jahr gegangen, als ich kam, weil sie dann den Benjamin Ibrahim Zadeh als Personal Trainer genommen hat. Aber da waren wir auch wirklich, also von den Talenten her und auch von der Leistungsdichte war es schon ein sehr, sehr hohes Niveau, wo ich auch brutal viel gelernt habe. Natürlich auch sehr viel von meinem damaligen Chef Alex, muss ich sagen, da habe ich sehr viel Geschäftliches gelernt.
Hilf mir mal, Waske, welcher Jahrgang ist der?
Oh, Alex Waske, der ist jetzt dieses Jahr 50 geworden, dann heißt das, der muss 75er Jahrgang sein, genau.
Okay. Also doch 5 Jahre älter als du, habt ihr in der Jugend jetzt keine Schnittstellen?
Nee, aber wir haben uns auf die Tour getroffen und auf der Tour waren wir, sagen wir so, nie wirklich Freunde, aber wir haben uns respektiert, aber es war wirklich, jeder wusste, was der andere so ein bisschen kann. Alex war jetzt natürlich nicht so bekannt, sage ich mal, als der Techniker, nenne ich jetzt mal, als Schönspieler. Ich war ja so ein bisschen der Schönspieler, sage ich mal. Er war so ein bisschen das Biest, der damals aus dem College kam und so. Und deswegen waren wir jetzt auf Tour nicht so, wie gesagt, die besten Freunde, aber geschäftlich und in der Academy haben wir aus meiner Sicht einen Top-Job gemacht. Und er liebt einfach, wenn jemand eine richtige Einstellung hat, immer on time ist und gewissen Regeln folgen kann. Deswegen, wenn man das bei ihm kann, dann ist man schon hoch im Kurs.
Das ist aber ein schönes Stichwort für mich. Wenn man dich nicht hat spielen sehen, also dein Sohn, der eben auf dem Arm war, es gibt kein Video auf dem Planeten und der ist jetzt 10 Jahre alt oder meinetwegen 15 und dann sagt der Papa, wie hast du denn Tennis gespielt damals? Und du kannst doch keinen Schläger in der Hand nehmen und vormachen. Du hast eben Schönspieler gesagt. Ein Schönspieler ist für mich einhändige Rückhand und schönen Slice. Ist das richtig?
Richtig, richtig. Das war immer, das hat immer jeder über mich gesagt. Hat jeder meine Rückhand gelobt, wobei ich meine Vorhand eigentlich auch ziemlich gut fand. Mit denen habe ich eigentlich die Punkte gemacht. Ich war schon technisch relativ schön ausgebildet, sage ich mal. War immer topfit. Natürlich gab es mal vielleicht ein paar Matches, wo man nicht 100% fit war, aber ich war einfach, immer ready, war in der Defensive relativ gut, ich war ein bisschen kleinerer Spieler, mit 1,77 muss man gucken, wie man so ein bisschen natürlich seine Punkte macht, habe dafür aber relativ gut aufgeschlagen, Return habe ich geliebt, sonst hätte ich nicht umsonst 2-0 Head-to-Head gegen Karlovic.
Deswegen, da wäre ich noch drauf gekommen, mein Freund.
Das glaubt mir immer wieder keiner, wenn ich das sage, aber das war so. Und ich war, wie soll ich sagen, ich habe immer wieder geschaut, was auch der andere nicht kann. Und deswegen würde ich nicht immer so meinen Tennis auf meine technische Finesse auslegen, sondern ich habe wirklich immer geguckt, wie ich einfach die Punkte gewinne. Was hat der andere für Schwächen, wie komme ich da rein? Und deswegen habe ich mich auch gar nicht zu oft auf mich fixiert, was vielleicht manchmal nicht gut war, weil so habe ich mich manchmal nicht entwickelt als Spieler, aber ich wusste jetzt mal auch, wie man die Matches gewinnt. Ich war natürlich auch ab dem Jugendbereich jeden Tag auf dem Platz, deswegen für mich gab es ja nichts anderes, als zu spielen.
Wir werden gleich durch deine Karriere, ich habe natürlich alle deine Matches angeschaut, die man auf atptour.com
finden
kann. Gar nicht so wenig. Ich hab da ein paar persönliche Highlights rausgesucht, da kommen wir gleich drauf. Chronologisch. Da sind auch Namen dabei, gegen die ich gespielt habe in der Jugend. Okay. Aber das nur am Rande, da kommen wir gleich drauf. Erstmal, damit ich das richtig einordnen kann, Jahrgang 80, wann fängt man an, Tennis zu gucken? Beckers Wimbledon-Sieg, hast du mitgeschnitten oder nicht? 85, 86?
Das habe ich mitbekommen, aber ich kann jetzt nicht sagen, Rande, dass das Fernseher saß, aber ich habe dann natürlich die Jahre danach war komplett, also ob das dann Wir hatten erst gerade vor kurzem Diskussion, ob man Davis Cup geschaut hat, und er gesagt hat, Davis Cup war früher, jede Runde war wie Champions League eigentlich, Finale. Ja. Also es war, man hat die Matches geschaut, es war, also Davis Cup war Pflicht zu schauen. Dann natürlich die ganze Zeit danach, Becker, Agassi, dann kam ja noch Lendl mit rein, dann Sampras, boah, das kann man gar nicht aufhören, das war ja schon...
Ja. Lass mich mal überlegen, wenn du dann ein Schönspieler warst, hast du dich dann so ein bisschen, also man hat ja Profis imitiert, du hoffentlich auch, lass mich jetzt nicht hängen, also von der Technik her, man hat den, man hat meinetwegen den signifikanten McEnroe-Aufschlag schlecht kopiert oder Connors Backhand Longline, was auch immer, oder hat wie Lendl sich Sägespäne-Anschläger gemacht, hast du dann ein bisschen wie, ich überlege gerade, Emeo Sanchez gespielt oder an wen hast du dich orientiert?
Also meine Mutter hat immer gesagt, ich soll mir Agassi anschauen wegen seinen flinken Füßchen, weil ich ja musste ja auch flink sein. Ich würde im Nachhinein sagen, ich habe schon eigentlich die ganze Zeit Agassi geguckt und Becker, weil man der Becker Blocker Backhand als Einhänder musste man natürlich können in der Zeit.
Stark,
ja. Aufgeschürfte Knie musste man auch haben wie Becker, klar. Und wenn du dann noch so ein bisschen den Nike-Style hattest vom Agassi, dann warst du so on peak, nenne ich es mal. Dann hattest du so den Mix von denen. Das waren aber auch so meine zwei Typen, die ich eigentlich am coolsten fand, muss ich ganz ehrlich sagen. Weil, Agassi einfach vom Style her was ganz Neues war und Becker war einfach unsere Legende. Ich meine, ich glaube, keiner, klar, man vergisst immer Stich, das brauchen wir jetzt gar nicht anfangen, sag ich mal, aber Becker war halt einfach, ich war auch rothaarig, das heißt,
da... Du warst rothaarig?
Ja, ich hatte schon so leicht rote Haare, sag ich mal.
Nicht da kann so man heute mal wenig von sehen, oder?
Er ist jetzt braun geworden, ja. Aber okay. Ich war schon im Jugendbereich, war ich schon so ein, man kannte mich als so den rothaarigen Teufel, würde ich mal sagen, ein bisschen. Ne?
Der rothaarige Teufel. Geil. Stark. Ja. Sag mal, und dann hast du sicherlich auch Ausrüsterverträge gehabt, ist lange her, aber. Ich erinnere mich schon, dass du warst ja sicherlich auch in der Jugend dann eben Bombenspieler. Irgendwann wirst du gerade in der Zeit mit Klamotten und Schlägern zugeschmissen. Ja. Erinnerst du dich noch, welche Schlägermarke du gespielt hast? Natürlich. Und welche Klamotten, den ersten Klamottenvertrag?
Ja. Erzähl mal. Natürlich. Das war ja dann auch natürlich jetzt einmal für unsere Generation schon schön, weil man hat viel bekommen. Ich meine, der Markt war relativ neu und am Anfang hatte ich Reebok. Für gut, glaube 2 Jahre. Das war einfach abartig, was wir bekommen haben. Da gab es diese Reebok Pumps, die jetzt eigentlich wieder drin in sind, wo man seine Fußsohle so aufpumpen konnte. Dann hatte ich 2 Jahre Reebok und Schläger war ich immer Wilson, immer Pro Stuff, die ganze Serie durch. Und dann mit 14 habe ich Nike bekommen. Und das war natürlich on top. Also das da gab es in der Zeit dann nichts, also das heißt, gab es natürlich auch andere gute Sachen, aber Nike war auch in dem Markt neu und war einfach so die Marke, die man eigentlich haben wollte. Ja, also Adidas. Auch Reebok war ziemlich stark damals, aber Adidas war immer schwer zu bekommen aus irgendwelchen Gründen, auch für uns alle unbegreiflich, weil es eine deutsche Marke war. Aber Nike ist damals voll reingekommen und ja, ich hatte dann, glaube ich, 6 Jahre lang hatte ich Nike, also auch natürlich mit einem guten Vertrag, weil als Jugendlicher war ich fast immer die Nummer 1. Deswegen war das schon, da kann ich mich eigentlich sehr, sehr gut dran erinnern, als die Pakete kamen immer.
Ne? Was heißt, du warst die Nummer 1? In Deutschland oder Europa oder Welt oder wie dort? Oder
in Deutschland wo? War ich fast durchgängig die Nummer 1 im Jugendbereich.
Ne? 80er Jahrgang, jetzt muss ich überlegen. Genau. Kohlschreiber ist?
83er.
Okay, viel jünger. Wer ist denn da, wer schwirrt denn da beim 80er Jahrgang rum?
Das war dann damals dann so ein bisschen Michael Berra, der kam auch ein bisschen später erst rein, der war in der Jugend nicht so gut.
Ja,
Dann war ein Simon Kroll, das war ein 81er, war aber jetzt so in der Jugend gut, aber dann doch, war auch sehr gut in der Jugend, stimmt. Hat auch dann Deutsche gewonnen. Und dann waren es eher so Jungs, die du jetzt wahrscheinlich nicht mehr kennst. Das waren dann Sebastian Eichle, war sehr lang dabei.
Namen habe ich gehört.
Ja, der ist dann glaube ich auch, der ist noch im Verband, müsste glaube ich in Hannover irgendwo sein. Markus Hornung war lang dabei, einer aus der Pfalz, und auch ein sehr stylischer Spieler. Peter Sauer war dabei. Und dann hatten wir die 79er. Das war damals so ein bisschen für uns ein bisschen Pech, weil Unser Jahrgang war ziemlich gut, würde ich sagen, aber der 79er-Jahrgang war damals natürlich fast noch eins besser mit Daniel Elsner, wenn du dir was sagst.
Ja, auf
der
jeden
war
Fall.
natürlich so eigentlich unser Superstar, nenne ich es jetzt mal, weil er natürlich fast alles gewonnen hat. Deswegen waren wir drunter so ein bisschen im Schatten von den ganzen 79ern, was ein bisschen schade war, weil wir waren auch ein ziemlich starker Jahrgang im Nachhinein. Aber ja, ich meine, das ist, war damals schon ziemlich hohe Qualität, weil, wie wir vorher erwähnt haben, das war die Generation Becker, Graf, Stich, jeder hat Tennis gespielt. Man muss sich vorstellen, diese Jugendturniere, die, wenn man das heute sieht und damals, es war, also, ich weiß gar nicht, ich glaube, wir haben jedes Wochenende haben wir 64er Draws gespielt. Also es war, da gab es kein Turnier, das leer war oder nur 16er Draws gab. Also das war einfach abartig. Jeder hat Tennis gespielt.
Und jetzt gucken wir mal auf deine Karriere, weil 79er ist nämlich das Stichwort unter anderem gewesen. Erinnerst du dich an dein erstes Match in Ulm am 30. Juni 97, auch gegen eine Legende aus der Sowjetunion?
Aus der Länge, ist es aber nicht Poljakow, ist es nicht richtig?
Nee, der ist ja aus der Ukraine. Der spielt in Hamburg noch, hier by the way, Punktspiele. Gegen den habe ich Punktspiel gespielt vor ein, zwei Jahren. Andrei Tscherkassow.
Boah, okay. Ja, klar, aber den habe ich verloren, richtig?
Oder geschlagen? Ja, nee, hast du verloren. Da wollen wir gar nicht lang uns aufhalten, weil dann hast du nämlich gewonnen gegen jemanden, Andy Falke, Stichwort 79er Baujahr, der aus Hamburg kommt, die vier Falke Brothers. Gegen den habe ich eine 6-0-Bilanz, aber nur weil er bei uns bei den 76ern immer mitgespielt hat. Okay. Und so groß wie ein Netzpfosten war, wenn ich das sagen darf.
Oh, Andi war ein
absoluter Top 200 Spieler auch, ne? Am Ende.
Ja, ich glaube, war der nicht sogar Top 100? Er müsste gekränzt, also gekratzt haben in den Top 100, glaube ich. Der war
kann sein.
Richtig eng. Der war dann auch sehr lange mit Dirk Hordorf unterwegs. Also Andi war auch ein Arbeiter. Also das war eine Maschine. Ne? Wir haben im Norden. Ne?
Ja, der ein Hamburger Jung. Das war... Ja, einer der guten 79er. Ja. Und wenn ich dann weiter so auf die Karriere schaue, ja, Karlovic hast du eben erwähnt. Karlovic für die jungen Hörer, es hören auch einige Talente diesen Podcast, Jakob, man kann es sich kaum vorstellen, die dann sagen, Karlovic kenne ich nicht mehr. Der ist 3 Meter groß und schlägt mit 300 auf. So. Also es gibt kaum einen Kick-Aufschlag, der höher abspringt. Sehe ich das richtig?
Das stimmt. Zum Glück hatte
Wie
ich
ihn, glaube
ich,
ich
hatte ihn zweimal auf Teppich, was natürlich jetzt in dem Fall kann man sagen, okay, ich habe den Kick nicht gehabt, aber dafür habe ich halt den Speed bekommen, also ein bisschen schneller noch, sage ich mal. Aber das war wir waren ja beide jünger. Ich glaube, wir sind sogar fast, ich glaube, vom Jahrgang her, er müsste jünger sein, glaube ich, viel jünger. Und der kam ja damals dann einfach, das war der größte Spieler, der auf der Tour rumlief. Das war auch so mit der erste, als dann so ein bisschen, sag ich mal, auch die Spieler größer geworden sind, als wirklich auch große Jungs Tennis gespielt haben. War natürlich das immer war sehr tricky gegen den. Aber es hat eigentlich mir immer, wie gesagt, ich habe ja vorher erwähnt, dass ich gern retourniert habe. Und deswegen, mir hat es eigentlich immer Spaß gemacht mit ihm.
Und dann hast du einige sehr bekannte Deutsche hier auch besiegt. Michael Berra sehe ich hier. Dann hast du ganz, ganz viele ITF-Turniere gespielt und Challenger logischerweise. Thomas Behrendt kennt man noch, besiegt. Martin Sinner, Michael Kohlmann, den Bundestrainer, besiegt. Ja. Weißt du noch wo? Ein Turnier, das mein ehemaliger Bekannter und Manager organisiert hat in Ostdeutschland im Jahr 2000.
In Magdeburg,
richtig? Ja, Magdeburg. Schön 6-3, 6-4 den Bundestrainer rausgenommen.
Oh, den späteren. Ich habe auch einmal verloren gegen ihn auf Sand. Ja, man weiß immer die Niederlagen mehr.
Nice. Interessant, ne?
Interessant. Nee, stimmt.
Ja. Florian Jeschonek ist noch ein Name, den ich hier sehe, den ich kenne oder gegen den ich irgendwann mal furchtbar verloren habe, irgendwo in Berlin, glaube ich, weiß ich gar nicht. Also schon viele, viele aus der Tennisszene bekannte Namen, sagen wir mal so. Gab es so ein Lieblingsturnier für dich? Gab es da irgendwie Turniere, wo du gesagt hast, da bin ich hingefahren, da wusste ich, das läuft?
Tatsächlich nicht, weil damals natürlich schon auch so ein bisschen der Kalender größer geworden ist. Aber natürlich habe ich habe schon gerne auch in Deutschland gespielt, natürlich, weil obwohl ich gerne unterwegs war, war es bei uns damals nicht so normal, dass man viel ins, sag jetzt mal, weggeflogen ist oder auch so längere Touren gemacht hat, weil es einfach auch nicht zu viele Turniere gab. Deswegen war ich natürlich schon immer auch gerne auf den deutschen Turnieren. Und jetzt gut, im Nachhinein war es schon so, dass jetzt eigentlich eher so Australian Open war, die habe ich zweimal gespielt, die waren schon da, das hat es mir schon angetan. Das war so dann im Nachhinein eigentlich so mein Lieblingsort, nenne ich es jetzt mal, oder mein Lieblingsturnier.
Und ja, erinnerst du dich noch an die Matches gegen Nalbandian, Davidenko, Rossi, Bruguera, alle in Serie?
Jetzt fängst du aber an.
Das ist ein Riesennamen, ne?
Ja, eigentlich erinnere ich mich schon gern dran, nur der Ausgang wäre manchmal ein bisschen schöner gewesen, wenn ich die gewonnen hätte. Ich meine, Davidenko habe ich zwar mal dann trotzdem geschlagen, der war auf dem Future natürlich, haben wir uns da getroffen, er ist dann natürlich dann abgegangen wie eine Rakete. Ich nicht so, deswegen erinnere ich mich nicht so gern dran. Aber ja, die ganzen Jungs, ich meine, wir waren einfach brutal starker Jahrgang international. Das darf man auch nicht komplett vergessen, die ganzen Jungs. Ich habe ja, wie du es erwähnt hast, ich habe Nalbandian, Ferrer, Hewitt, Safin, Federer, Rochus, Ferrero, wir haben ja alles, das waren alles meine Jahrgänge und, oder vielleicht eins drunter oder drüber. Das ist natürlich, im Nachhinein dachte man, dass es da eigentlich sei jetzt mal keine bessere Generation kommt. Und ist ja auch schwer. Ich meine, Djokovic habe ich auch gespielt sogar in Valencia, als er gerade hochkam. Die sind natürlich schon, das sind schon Kaliber gewesen. Ja, hätte ich das mal ein bisschen mehr mit Distanz, sage ich mal, analysiert, wäre ich wahrscheinlich auch ein bisschen ruhiger geblieben. Aber wenn man selber ein guter Jugendlicher ist, wird man natürlich ziemlich hektisch, wenn man dann ein bisschen öfters verliert, sage ich mal.
Ja. Gegen Dustin Brown hast du auch gespielt?
Dustin auch, ich auch. Aber ich glaube, gewonnen und verloren, glaube ich. Ich glaube, da sind wir pari-pari, glaube ich. Aber,
ja, ich sehe hier gerade eine Niederlage in Stuttgart auf Hardcourt, ein ITF-Turnier. Wer ist denn so am meisten im Gedächtnis geblieben? Es sind jetzt ganz viele Namen gefallen. Benny Ebringster, den hast du auch mal gespielt, aber der hat aufgegeben.
Ja, Benny ist auch ist ein guter Kumpel gewesen. Ja, er war jetzt, es war jetzt nicht so die Konkurrenz, sag ich mal. War ein guter Spieler. Aber der ist jetzt mir als Freund in dem Kopf, aber als Spieler würde ich jetzt im Moment nicht sagen. Klar, Michi Berra war natürlich lang, weil wir dann auch oft und viel trainiert haben. Aber so jetzt auf Tour, das ist schwer. Ich meine, ich habe sehr viel Zeit mit Daniel Elsner verbracht, bei dem war ich meistens auch leider chancenlos, weil er einfach das geliebt hat, mit mir zu spielen. Der hat auch meinen Rhythmus einfach zu gern gehabt. Da war ich meistens chancenlos. Aber ja, es gibt viele schöne Geschichten von mir und Matches auf Tour. Aber jetzt, dass ich so einen spezifischen Kumpel oder Freund so im Kopf habe, das habe ich nicht. Ne?
Wenn wir auf deine Doppelkarriere schauen, da findet man hier verschiedene Partner, auch wieder Namen, die schon ein paar Mal gefallen sind. Elsner, Ibrahim Sadeh, Sørensen, aber Andreas Beck, Petschner, der hat Doppel, Grand Slam gewonnen.
Ja, klar.
Wer war so der Beste an deiner Seite? Das ist auch so eine Standardfrage, die ich Ex-Profis stelle. Ja, wer war der, wo du gedacht hast, geht alleine?
Da muss ich dir leider sagen, Doppel, weiß ich nicht, habe ich nie wirklich
nie verstanden.
Sehr, sehr komisch an. Nein, aber nie wirklich ernst genommen früher. Das war für uns, mich als Spieler war, gab es nur Einzel, weil in den Future-Bereichen war es halt auch wirklich so, dass es einfach viel zu wenig Geld gab, um Doppel oft wirklich dann weiter zu spielen. Man muss auch sagen, meine Trainer haben das wirklich verpasst, mir zu erklären, dass man doch auch nach einer Niederlage im Einzel vielleicht nochmal einen Tag, zwei bleiben könnte und vielleicht doppelt spielt. Aber wie gesagt, wenn man das mal, ich habe das leider so gemacht, man hat halt hochgerechnet und wenn du natürlich damals beim Future hast, du glaube ich für eine Runde Doppel gewinnen, glaube $35 und für die nächste Runde $80 bekommen, pro Spieler. Da hast du natürlich dann schon gerechnet, wenn ich jetzt noch 4 Tage irgendwo bleibe, bin ich bei minus 300. Ja, ist natürlich eine falsche Rechnung, würde ich natürlich als Trainer meinem Spieler jetzt natürlich versuchen, irgendwie anders darzustellen.
Warum erklär das mal? Also die Antwort ist vielleicht naheliegend für dich. Ich kann das auch geistig sehr schnell nachvollziehen. Aber für den Hörer, warum ist Doppel wichtig auch fürs Einzel?
Erstens, weil man, wie du sagst, man kann, also beim Turnier kann man ein bisschen länger bleiben, was auch mal gut ist, ob man jetzt im Einzel gewonnen hat oder verloren, man nimmt das Turnier ein bisschen noch besser auf, sag ich mal jetzt. Dann ist es einfach vom Spielerischen her, gerade im Jugendbereich ist es extrem wichtig, man kann sein Return trainieren, was wirklich also die beste Übung letztendlich ist. Man sieht, ob der Netzspieler crossed oder ob man lernt einen Lob, man lernt auf den Vordermann drauf zu pressen, man kann sein Volley-Spiel entwickeln. Vom mentalen Bereich, man vergisst vielleicht die Niederlage im Einzel, hat man wieder Bock wieder auf Einzel, wenn man vielleicht Doppel gewonnen hat. Es sind eigentlich sehr viele Facetten, warum Doppel gut ist. Deswegen ist es für mich immer so ein bisschen traurig, dass ich das überhaupt gar nicht gespielt habe. Und ich habe auch selber eigentlich jetzt in Mannschaftsspielen selber gern Doppel gespielt. Deswegen hat sich das irgendwie wirklich nie eingependelt bei mir. Aber im Großen und Ganzen, gerade im Jugendbereich und im Übergangbereich zum Tourspieler, ist es wirklich wichtig, Doppel zu spielen. Wenn man irgendwann mal so gut ist, dass man es vielleicht nicht mehr braucht, okay, aber weil die Jungs jetzt natürlich, dass die Top-Jungs kein Doppel spielen, das ist ja klar, das ist einfach, die verlieren zu viel Energie, aber auf dem Tour-Level kann man sehr, sehr lang beide spielen, finde ich.
Mannschaft hast du eben erwähnt, für welchen Verein hast du gespielt und wie hoch hast du da gespielt? Das habe ich jetzt, muss ich gestehen, nicht recherchiert.
Ich war lange in Stuttgart unterwegs. Ich habe fast so die Top-Clubs in Stuttgart, sage ich mal, durchgemacht. Ich war beim Weißenhof, ich war bei der TC Waldau Stuttgart, beim Weißrot Stuttgart auch. Und dann bin ich nach Grün-Weiß Mannheim gewechselt in die Bundesliga. Mhm. Da war ich dann, glaube ich, am Ende, war ich 4 bis 6 Jahre war ich dort. Und auch mit die schönste Zeit. Es war da war Bundesliga-Tennis noch hoch im Kurs. Wir hatten, glaube ich, fast jedes Mal 4.000 bis 6.000 Zuschauer auf unserer Anlage bei den Heimspielen. Mannheim, Grün-Weiß Mannheim, eine wunderschöne Tennisanlage. Kann man wirklich nur empfehlen, dorthin zu gehen, um Bundesliga zu schauen. Eine super Mannschaft, super Zeit. Also das war einzigartig.
Da gab es auch ein paar Euro dann, ne? Das war so ein bisschen das Backup oder die Grundfinanzierung.
Ja. Auf jeden Fall, das war also die Hauptfinanzierungszeit für uns Tennisspieler in der Zeit, auf jeden Fall.
Und deutscher Meister geworden mit Mannheim?
Nee, leider nicht.
Oh, aber die waren oft mal deutscher Meister, oder?
Nicht mit mir leider.
Okay. Ich glaube, Kamke ist, glaube ich, mal Meister geworden.
Genau. Tobi war da, genau. Weil die haben oft auch, das war auch so natürlich der Kurs von denen, wir hatten nicht nur, sag ich mal, Ausländer. Wir waren immer, mit deutschen Spielern bestückt. Deswegen hat es auch oft, auch wenn die Jungs aus Spanien und alle, die waren alle top, also darum ging es gar nicht, aber es war immer auch so ein bisschen so ein deutscher Kurs drin, nenne ich es jetzt mal so ein bisschen.
Ja. Dann würde ich gerne aus einer alten Folge mal einen Vorschlag von mir aufgreifen und mit dir ganz kurz andiskutieren. Ich bin ja der Meinung, dass man die alte, wenn das EU-rechtlich irgendwie alles möglich wäre, ich glaube, das ginge aber, dass man eine Ausländerquote wieder einführt, heißt ein Ausländer pro Team. Es sind ja jetzt 4er-Mannschaften und darunter müssen 3 Talente idealerweise aus der Region spielen. Meinetwegen, ja, Stuttgart dann von TWA, wie auch immer. Ja. So ein Kampf der Akademien in Anführungsstrichen, hätte ich fast gesagt, oder der Landesverbände, um da auch eine Identifikation in der Region zu schaffen. Ja. Sehe ich das richtig oder sehe ich das falsch? Wohl wissend, dass man wenn man meinetwegen jetzt in Berlin spielt, relativ locker die besten Polen engagieren kann oder in der Nähe der tschechischen Grenze, kann man dann vielleicht auch sich 4 Tschechen holen. Aber ist das nicht ein Grund, warum das Zuschauerinteresse da nicht so groß ist, wie es sein könnte, oder sehe ich das falsch?
Nein, das siehst du komplett richtig. Ich meine, natürlich jetzt aus den Verbänden das zu holen, wäre natürlich schwer, aber ich meine, es reicht derzeit, wenn man auch sagt, einfach aus dem DTB oder aus dem deutschen Bereich oder aus Deutschland müssen sie kommen oder Deutsche müssen sie sein, sage ich mal. Es muss eigentlich gemacht werden. Ich glaube, dass da einfach viel zu viele Spots verloren gegangen werden, dass man da halt dann nicht auf unsere Talente setzt oder dass sie auch die Chance bekommen, das zu spielen. Aber das ist das, was ich ja vorher so ein bisschen gesagt habe, das ist ja auch so Kommunikation an Academies und Verbände, dass man einfach mal, sich einfach manchmal ein bisschen brief, auch mal andere Gedanken reinwirft und vielleicht auch mal probiert. Ich meine, das ist ich bin da voll auf deiner Seite, das muss eigentlich gemacht werden.
Um dann auch eine gewisse Grundfinanzierung abzubilden.
Ja.
Vielleicht sogar unterstützt vom DTB, wäre ja toll. Gerade die jungen
Ja,
Talente. Ich habe das Gefühl, die bekommen gar keine Eiszeit.
Ja, einfach, dass man halt, dass die Jungs jetzt einfach auch, wie soll ich sagen, ich meine, mal Bundesliga gespielt zu haben oder zweite, ist ja dann auch ein Gefühl. Ich meine, es ist ja, du willst ja nicht irgendwie als Jugendlicher ein Leben lang dann irgendwie Verbandsliga oder Oberliga spielen, nur weil oben, sag ich mal, die Tür zu ist mit zu vielen Profis, die sich dort, sag ich mal, nur das Geld abholen. Und was auch dann wirklich irgendwann nicht mehr interessant ist, als Verein das auch zu vermarkten. Oder auch, wie willst du denn, sag ich mal, Leute in deinen Club bekommen und dass sie sponsern, und aber die sponsern einfach nur Spieler, die keine Ahnung, dreimal die Woche, dreimal in 4 Wochen kommen, um die Liga zu spielen. Ich meine, zum Beispiel wir in Mannheim waren damals 5 Wochen am Stück in Mannheim. Wir waren so ein bisschen greifbar, nenne ich es jetzt mal, auch wenn es natürlich jetzt, wir waren keine Superstars natürlich, aber es hat halt den Clubmitgliedern. Ja, genau, es hat ja trotzdem Spaß gemacht. Die waren auch beim Training, wir waren dann Mittagessen dort. Das war ja, wenn ich das auch so sehe, ich meine, meine Frau spielt auch noch Damen-Tennis-Bundesliga auf der Waldau. Und wenn ich natürlich, ich verfolge ja vieles, aber wenn ich das halt immer wieder sehe, dann da ist ein Mannschaftstraining halt von 2 Leuten unter der Woche. Und zum Spielen kommen dann gefühlt 10 Leute, aber davon sind natürlich auch alle nicht mal 24 Stunden in Stuttgart. Und das ist natürlich auch. Das ist ja genau das, was du sagst. Das ist natürlich für Jugendliche, hast du gar keine Chance. Ich meine, wie willst du denn dann gute Matches spielen im Senior-Bereich, wenn du, keine Ahnung, jedes Mal jemanden vorgesetzt bekommst, der ja auch nichts damit zu tun hat, eigentlich mit dem Club, mit dem Verein, mit der Mannschaft. Es ist immer noch sehr extrem aus meiner Sicht. Oder es wird extremer gefühlt.
Ja, Jakob, das sind die schönsten Geschichten. Ich habe ja jetzt mit gefühlt, ich weiß nicht, 20 Ex-Profis oder so Folgen aufgenommen von knapp 100. Vielleicht waren es auch 30, weiß ich nicht. Aber die geilsten Geschichten sind eigentlich die Bundesliga-Geschichten, gerade so Rot-Weiß-Hagen, ja, auf der Bredelle. Und wenn ich mit Kohlmann habe ich mal gesprochen in München beim Turnier, da leuchten die Augen sofort, ja.
Natürlich, bei allen die leuchten die Augen, wenn man seine alten Kameraden sieht, das ist, oder Mannschaftskollegen, die Storys kann man nicht in jedem Podcast erzählen.
Aber, ja,
nee. Das sind, wie du sagst, es ist immer, man sieht dann immer Lächeln. Wenn ich jetzt einen Dirk Dier sehe, der unser ein absoluter Topmann ist jetzt beim DTB, und wenn wir uns sehen, dass wir waren bei Grün-Weiß zusammen, und jedes Mal, wenn wir uns sehen und sagen nur Grün-Weiß Mannheim, dann grinsen wir über beide Ohren. Also ja, aber das, was ich ja meine, das geht ja verloren. Das ist ja gar nicht mehr der Fall, so, weil das einfach ganz anders geworden ist, was ja irgendwo okay ist, ja, weil natürlich das Profileben auch ein bisschen, ja, viel professioneller geworden ist, ein bisschen ernster auch in mancher Hinsicht, aber diese Mannschaftsspiele, ich finde es, aber es zieht es ja bis runter in unteren Ligen, nicht so gute Ligen, das ist einfach nicht mehr so, wie es halt mal war, muss man sagen, aber man kann natürlich auch nicht immer nur der alten Zeit hinterherheulen, sag ich mal.
Ja, aber man kann ja auch versuchen, aus der Ist-Situation zu lernen, die Vergangenheit zu analysieren, so machen wir es ja im Tennis auch, ne? Wir gucken uns ja auch an, was jetzt gut gelaufen, was schlecht gelaufen in den letzten Wochen, Monaten oder beim Training, oder warum kommt die Vorhand nicht? Und genauso kann man ja auch da mal analysieren und sagen, wo ist denn da Potenzial? Ich bin der Meinung, dass bei den alten Vereinen, also aus dem Gedächtnis würde ich jetzt eben so Amberg, Bamberg, Mannheim hast du erwähnt, Rot-Weiß-Hagen, gut, Stuttgart, da kenne ich mich gar nicht aus, Karlsruhe, Waldau. Aber in der Regel waren das ja eher so Orte in der Peripherie. Hamburg ist der Markt gesättigt, meiner Meinung nach, durch die großen Turniere. Das merkt man auch in den Metropolregionen, dass es schwer ist, da dann Leute zu aktivieren. Aber es ist ja, oder auch zweite Liga, ist ja eher so Bremerhaven und nicht Bremen, ne? Dann, ja, wo was geht, oder wo dann meinetwegen, müssen ja nicht 5.000 sein wie in Mannheim, aber dass zumindest 500 Leute da zuschauen. Aber wenn wirklich kein Arsch sich die Sache anschaut, dann würde ich mir als Club oder als DTB irgendwie mal die Frage stellen, wo sind denn überhaupt die richtigen Standorte auch für so eine Liga vielleicht? Und genau vom Format her, so komprimiert, 5 Wochen am Stück, haben wir ja gelernt, habe gelernt, das ist auch eine gute Trainingsbasis gewesen für viele, weil die wussten, ich habe jeden Tag geile Trainingspartner und ich konnte da dann die Grundlage schaffen für folgende Turniere.
Ja, aber ich meine, das ist, wie du sagst, ich meine jetzt, meine Frau, die spielt jetzt, glaube ich, 3 Monate lang erste Damen-Bundesliga. Ich meine, die haben 7 Matches in 3 Monaten. Ich meine, wer soll, also wo ist da, was ist da die Idee dahinter? Verstehe ich nicht. Man für jeden Spieler auch ist es einfach nur kompliziert und dann wundern sie sich, dass sie keine Spieler bekommen, weil natürlich in 3 Monaten spielt jeder seine Turniere, kann das nicht planen, dann qualifiziert er sich da, kommt nicht, dann, und wenn man das einfach, ich meine, Tschechien, glaube ich, macht das im Winter, Dänemark, glaube ich, auch und sowas, ich meine, man kann es doch einfach, das sind Profis, man dann, sage ich mal, macht man die 2. Woche von Slam und dann macht man es einfach mal 2 Wochen durch, dann ist es vielleicht nur 6 Mannschaften, aber macht halt jeden 2., 3. Tag Matches und dann ist das Ding durch. Und dann kann man das auch, sag ich mal, gut vermarkten, weil dann kannst du sagen, hey, da kommen jetzt innerhalb von 2 Wochen Top-Spieler, dann ist vielleicht ein bisschen Action auf, im Club, vielleicht die Jüngeren dürfen mal mit den Guten trainieren und so, aber das auf 3 Monate zu zerstückeln und dann sich wundern, dass eigentlich, also ich glaube, und Tennis-Fans sind ja älter geworden, die wissen wahrscheinlich gar nicht mehr, nach 2 Monaten überhaupt noch ein Spiel kommt, hart gesagt, ja, weil das einfach wirklich so weit, so lang her ist, dass man, also das ergibt wirklich 0,0 Sinn und macht auch keinen Spaß, muss ich ganz ehrlich sagen, auch als Trainer oder als Ehemann, das so, keine Ahnung, von außen zu sehen, das ist, ja, ergibt keine Energie, das Ganze.
Gut, aber da blasen, auch da blasen wir ins gleiche Horn. Mal gucken, vielleicht wird das ja jemand und vielleicht kann da ja auch jemand mal drauf eingehen. Dann mal gucken, werden wir
ja, werde ich weiter verfolgen. Man muss immer wieder mal reflektieren und auch wieder neue Ideen reinbringen. Aber ich glaube, das, was wir vorher so gesagt haben, das ist halt, ich glaube, in vielen Verbänden, natürlich haben die auch viel zu tun, aber da findet oft einfach kein Austausch statt. Genau solche Talks, wo man sagt, hey, was kann man wirklich verändern, was kann man mal besser machen? Das ist ja oft immer nur so die gleiche Leier seit Jahren und was wird verändert? Nicht viel, ne? Leider.
Jetzt muss ich mal drauf eingehen, weil du eben schon zum zweiten Mal berechtigterweise deine Frau erwähnt hast. Dass du familiär vorbelastet bist, das weiß ich, weil wenn man deinen Namen googelt, dann steht da, warte mal, du hast eine Cousine, die mal Top 100 war, richtig?
Auch, ja.
Auch, so, okay, aber dann bitte mal die Familiengeschichte, die musst du wahrscheinlich schon 100-mal erzählen, aber einmal fürs Protokoll bitte. Oh. Wen haben wir denn da alles jetzt mit deinem Namen, der da bei den Damen oder Herren
eigentlich, glaub ich, gut gespielt hat? Gar nicht mehr so viel eigentlich, glaube ich. Ich meine, es ist halt mal die Sandra Salova, war halt meine Cousine, oder ist eine Cousine von mir, mit der hatte ich dann aber damals nicht zu viel Kontakt, weil wir in Deutschland gelebt haben und sie weiterhin in Tschechien. Dann klar, da gab es ja damals dann noch meine erste Frau, Vara Strizova, die dann meinen Doppelnamen hatte. Aber jetzt bin ich zusammen oder sind wir verheiratet mit meiner Frau Anna Zaya. Deswegen weiß ich nicht, ob du das gemeint hast mit vorbelastet.
Nein. Aber im positivsten Sinne meine ich
das. Ja, natürlich. aber dann, nee, also meine Mutter hat früher auch gespielt, aber ich glaube, das findet man leider nicht mehr im Netz. War auch eine sehr gute Tennisspielerin.
Was heißt das? Weltrangliste auch?
Nee, die war damals in der Tschechoslowakei. Das war, wir sind ja auch geflüchtet damals. Das heißt, sie hatte da gar keine große Chance, rauszukommen und auch ihr Talent zu zeigen. Und sie hat natürlich dann auch mich sehr früh bekommen. Dadurch hat sich ihre Tennisträume leider nie wirklich verwirklicht. Aber das war jetzt, glaube ich, von dem ganzen Familienstammbaum fast alle, glaube ich, die dann auf der Tour gespielt haben. Klar, aber ist immer irgendwo ein bisschen natürlich Tennis dabei, aber ja, ist auch unser Leben auf eine Art und Weise.
Stark. Ich habe mal eine Sprachnachricht bekommen von Renata Tomanova, weil einer meiner ehemaligen Gäste, der stammt ungefähr so hoch wie du, Peter Ballauf, ich weiß nicht, ob du den kennst, der ist nochmal 20 Jährchen älter als du, aus Hamburger, also ein echter Grinder, mit Westergriff hat er sich hochgebissen in die Top 200 der Welt. Mit ein amerikanischer Kommentator hat den mal gesehen, hat er selber sich auch im Fernsehen gesehen, "This guy has absolutely no touch", war der Kommentar. Ich darf zitieren, weil er selber die Anekdote auch erzählt hat und ich durfte mit dem auch mal im Verein spielen, ein paar Jährchen so, also ich ganz hinten da an 20 und er irgendwie ganz weit vorn. Aber sehr, sehr lustige Anekdoten auch erzählt. Der war verliebt in Renata Tomanova und dann hab ich den Namen ausgekramt und eine Sprachnachricht von der besorgt. Das war hat er im Fragebogen den Fehler gemacht, den Namen da hinzuschreiben. Meinte, die war so hübsch, das war so, die hat er am roten Baum gesehen und war blitzverliebt.
Schön, das ist eine coole Story auf jeden Fall.
Ja, ja. Ja, sag mal, Tschechoslowakei ist ja das Stichwort auch, was mehrere Male gefallen ist. Also Tschechien und Slowakei heutzutage, ja, eine unglaublich seit Jahrzehnten erfolgreiche Tennisnation mit Legenden des Sports. Da kommen wir auch gleich drauf, weil das wird dein Thema deines Tennisabiturs sein, das du ja gewählt hast, weil du gesagt hast, du bist Experte, was tschechische Tennis angeht. Was ist aber vielleicht für den Hörer auch der Grund dafür, dass die Tschechen oder die Tschechoslowaken so unglaublich gut sind seit Jahrzehnten im Tennis, bei den Damen und bei den Herren?
Das werde ich wirklich öfters gefragt, wenn man natürlich ein bisschen weiß, dass ich aus Tschechien komme und auch dort gelebt habe auch wieder. Es ist wirklich schwer, ich meine, um das so wirklich komplett auf den Punkt zu bringen, ist schon auch so, dass, sag ich mal, dieser tschechische Charakter natürlich auch eine große Rolle spielt. Und dahinter meine ich so ein bisschen, so die Attitude, so ein bisschen die Ziele zu verfolgen. Auch wenn wir vorher Eltern hatten, Eltern sind oft, sag ich mal, vielleicht, ich will nicht sagen härter, aber sind ein bisschen mehr dahinter. Vielleicht kann man es natürlich schon strenger nennen, aber es sind einfach, es ist so ein bisschen. Ich nenne es mal Ostblock-Style. Man hinterfragt da auch nicht so viel. Man macht einfach. Viele Kinder oder Jugendliche bis heute, wenn die nach oben wollen, da wird halt einfach dann trainiert. Da wird oft nicht hinterher oder nachgefragt, warum soll ich nochmal einen Korb Aufschläge machen, sondern in der Zeit, als ich dann öfters auch dort war, war es wirklich halt so, dass man konnte einfach 4 Bälle reinschmeißen und man hat gesagt, okay, ihr spielt jetzt 4 Sätze. Und da wurde halt, wie gesagt, nicht nachgefragt, warum. Einfach, es wurde gezockt und man sieht ja dann auch denjenigen, der ein bisschen mehr Bock hat oder weniger Bock hat. Der eine gewinnt am Ansatz, dann gewinnt der andere. Es ist halt einfach so eine Art, die sind einfach griffiger, würde ich einfach sagen. Hier bei uns, sage ich mal so, ist es oft so, dass wir, ich könnte in der Woche, glaube ich, 150 Einzelstunden verkaufen, aber ich weiß nicht, ob das wirklich immer jedem Spieler voranbringt, weil natürlich braucht man seine Technikstunden, seine Beinarbeitsstunden, aber am Ende des Tages musst du halt Matches gewinnen und die kriegst du nur gewonnen, wenn du weißt, wie man Punkte gewinnt. Und Punkte gewinnt man in Sätzen. Und das ist einfach der Fall, gerade von meiner, sag ich mal, von der Ex-Frau, die ganze Generation, die ich ja mitbekommen habe, wie Kvitova, Schafarova, Benešová, dann natürlich Bára, dann waren natürlich da schon, es waren alle Spieler, die konnten halt einfach alle zocken. Ja, und es war einfach wirklich nur aus dem Bereich, die hatten nicht alle Top-Trainer, wo es nur um Technik ging. Es wurde einfach gezockt. Und es ist natürlich so, meine Männern auch so gewesen, auch wenn die jetzt ein gewisses Loch hatten, sag ich mal. Aber jetzt haben sie wieder gute Jungs. Aber das ist einfach aus meiner Sicht, sag jetzt mal, meine Meinung, warum das dort oft so funktioniert. Und jetzt, man sieht es ja auch im Jugendbereich, gerade Tschechien, die sind wieder voll im Anmarsch. Da kommt ja immer wirklich, da kommt ja jedes Jahr irgendeine raus. Und das funktioniert wirklich aus meiner Sicht nur deswegen.
Auch da blasen wir das gleiche Horn. Ich verfolge ja auch durch meine Kinder dann so ein bisschen Jugendturniere oder ich bin dann auch in Detmold gewesen letztes Jahr und habe mir dann dort U12 bis U9 deutsche Meisterschaften angeschaut und so, weil ich da den Fairplay Cup Sponsor. Du
hast mich auf der Tafel gesehen, weil Detmold habe ich auch gewonnen.
Ach, come on! Geil! Warte, muss ich rechnen. Dann hast du 92 gewonnen oder 91 oder was, oder?
Ja, 92 müsste ich gewonnen haben,
Geil! Gratuliere! Wow, das sind große Namen auf der Siegertafel, wie wir beide wissen. Neben Boris Becker und so weiter und so, Steffi Graf und alles, was Rang und Namen hat, ist da ist vor Ort gewesen. Schöne Tafel, Wow, stark. Was ich sagen wollte, ist, ich werde ja auch häufig dann angesprochen, obwohl ich ja auch nur da gefährliches Halbwissen habe, wie kriegt mein Sohn, meine Tochter noch eine dritte, vierte Stunde Training im Verein oder wo auch immer. Und ich sage halt auch, verabredet euch zum Spielen. Spielt Sätze einfach. Und bis
es ist wirklich so einfach, aber
bis es dunkel wird, spielt. Aber warum macht das keiner? Das ist doch bescheuert.
Ich hab keine Ahnung. Ich meine, auch bei uns, unsere Base, wir haben alles vorhanden. Du kannst so zu viele Stunden verbringen, auch wenn du mal vielleicht keinen Tennisplatz bekommst, weil es vielleicht voll ist, aber wenn du dann Platz bekommst, die sind wirklich leider, das wissen auch meine Kids, deswegen kann ich es auch so sagen, die sind oft wirklich nicht in der Lage, sich wirklich selbst zu verabreden. Die kriegen bei uns alles, die kriegen auch die Bälle von mir aus, das ist ja wirklich das kleinste Problem, ja, wenn sie selber keine mitbringen. Aber sie machen es einfach nicht. Und diejenigen, die so das jetzt in den letzten ein, zwei Jahren, sag ich mal, ich nenne jetzt keine Namen bei uns, machen, werden auch ein bisschen besser. Ja, weil die dann zumindest halt spielen. Und es ist einfach so. Wir Trainer können dir nicht immer beibringen, wie du dann im Breakball funktionierst, weil wenn du den Breakball, sag ich mal, nie bekommst, dann weißt du auch gar nicht, wie sich das anfühlt. Ja, den Breakball aber im Training vielleicht gegen mal einen bekommst, der gut ist und du dich oft schon im Training, sag ich mal, fast einen Zitteranfall bekommst, dann kriegst du vielleicht im Match nur einen halben Zitteranfall, aber kannst vielleicht den Breakball halt machen. Nur wenn ich dir als Trainer jede Pille in den Schläger reinspiele, Mama und Papa sind happy, ich habe es gut verkauft, das bringt, hart gesagt, nur meinem Konto was, aber sonst niemanden. Ja, und das verstehe ich halt nicht. Wir haben diese Diskussion seit Jahren, seit ich hier bin oder in diesem Bereich. Aber ja, ich weiß auch nicht. Wir haben es gemacht früher. Deswegen, wir waren nur am Spielen. Wir haben, keine Ahnung, jeden Tag am Wochenende haben wir unter 20 Sätze sind wir nicht nach Hause gegangen. Ne? Also es war Standard, sag ich mal.
Und spielen, spielen, spielen. Aber ich finde, man sieht es auch.
Da kriegst du halt diese Bälle, die nicht normal sind. Das sind diese hässlichen Bälle, das sind diese. Ja, es ist anders, aber wollen wenige verstehen. Ich weiß nicht warum. Keine Ahnung.
Komisch. Aber das ist auch das, was mir so auffällt, wenn ich dann die besten Kinder sehe, in Anführungsstrichen. Man sieht, der ist richtig antrainiertes Tennis und ich sehe relativ wenig Spielintelligenz. Also auch bei den besten deutschen Kids. Ja. Ich hoffe, da fühlt sich jetzt niemand persönlich angegriffen, aber ich nenne ja auch bewusst keinen Namen. Nur da denke ich halt auch so, hey, ja, der spielt den Ball halt 3 Meter übers Netz, Topspin lang rein hinter die D-Linie. Super, aber null Spielintelligenz teilweise vorhanden. Also wirklich hier ein Slice oder ein Stopp oder eine gewisse Varianz.
Aber es kommen auch wieder gerade Spieler, das finde ich ein bisschen schön, die das halt wieder, man merkt es halt, wenn dann jemand da reinkommt, der wieder ein bisschen was mit dem Ball kann. Also da ist ja immer noch Luft nach oben, auch im Tourbereich, dass es ja trotzdem funktioniert. Ich meine, jetzt vielleicht im Frauenbereich, diese Paulini ist so ein bisschen handy. Ich meine, da war die Barty, war mega lang, Nummer 1, gerade bei den Mädels auch, was ja oft nur so Hardhitter sind. Man sieht ja dann schon, wenn jemand was mit dem Ball kann, kommst du immer noch sehr weit. Ich meine, bin jetzt gerade so ein bisschen auf dem Musetti-Film, sag ich mal, den finde ich eigentlich so als Spieler ziemlich geil. Aber auch der spielt mal einen Slice-Stop, hat er gegen Rune gemacht. Das sind alles so, das ist, finde ich, ist ein Zocker. Ich habe nichts gegen diese Maschinen. So, jetzt heißt mal ein bisschen wie, ich nenne jetzt mal Zverev, weil ich finde, das ist, was so ein bisschen mal bei ihm manchmal fehlt, so ein bisschen das Handymäßige.
Aber, nein, das kann er nicht. Also denn wir das Kind beim Namen, vom Tennisspieler zu Tennisspieler, die Stops von Zverev sind ja nicht die besten der Welt. Das ist schwierig.
Ja, eben, aber das ist, hat man auch gestern gesehen. Du musst manchmal einfach ein bisschen auch agieren können. Ich meine, so ein Rublev gestern, der konnte leider nicht agieren, auch wenn es ein absoluter Weltklasse-Spieler ist. Aber das ist ja.
Muss ich kurz erklären, Rublev Sinner, meinst du? Haben wir natürlich beide uns angeschaut.
Ja,
auf jeden Fall. Ne? Ja. French Open, weil die Folge, die hören die Leute manchmal auch einen Monat später. Jetzt denken die auch so, was war gestern?
Rublev
gestern, oder? Genau, aber dann lass uns da ganz kurz vor den Viertelfinals der French Open sprechen. Ich sehe Sinner ja auch und ich sehe den ersten Satz und denke so, oh Gott, der arme Rublev. Du sitzt in der Box, und du bist Rublo-Trainer. Was sagst du dem? Sagst du dem, spiel Slice Return auf die T-Linie, aber hör auf, diese Rallyes zu gehen, weil du verlierst sie sowieso? Oder spiel hoch, spin rein. Was würdest du dem raten?
Gegen der Maschine musst du eigentlich musst du die Maschine versuchen auszuschalten und sagen, okay, jetzt gehst du nur noch drauf, weil anders geht's nicht. Also, was natürlich jetzt echt bei Rublev tougher Call ist, weil als so ein absoluter Weltklasse-Spieler hat er halt nicht wirklich viele Varianten B, C hat er leider nicht, ja, was natürlich wirklich ein tougher Call ist. Also, aber er hätte eigentlich gestern irgendwann hätte er sagen müssen, okay, ich gehe nur noch Longline-Brett eigentlich und dann gucke ich, wenn ich vielleicht führe, kann ich wieder Cross gehen, aber dass er gestern dann so lange im Cross drin bleibt mit Sinner, wo der Sinner den Ball so dermaßen spürt. Fand ich echt ein bisschen schade, dass er da nicht. Da musst du wirklich halt mal die Hosen runterlassen und musst Attacke gehen, weil anders hätte es. Also, er hat es dann im dritten so ein bisschen gemacht, aber mit 2-0 Sätze gegen Sinner hinten zu sein, das ist dann eh schon schwer genug. Und der andere kann ja auch nochmal eine Schippe drauflegen, aber war schade, fand ich. Und als Box, weil du gefragt hast, du musst wirklich da. Ja, keine Ahnung, muss glaube ich da wirklich gucken, dass so eine Art Humor, will ich nicht sagen, aber so eine Art Lockerheit reinkriegst, weil man der Sinner hat einfach auch unglaublich gespielt. Ich glaube, du musst da gucken, dass du so ein bisschen von der Ernsthaftigkeit wegkommst und irgendwie sagst, hey, keine Ahnung, rip das Ding, geh vor, du musst irgendwie wirklich den kompletten Rhythmus stören, weil sonst hast du keine Chance.
Und die Zuschauer ein bisschen auf deine Seite bekommen vielleicht.
Ja, ich fand ihn auch so ein bisschen zu ruhig. Ich meine, der eskaliert eigentlich gern, aber ich glaube, wenn ich Rublev wäre gestern, ich wäre schon nach dem ersten eskaliert, weil da musst du gucken, das ist ja auch so, du hast vorhin McEnroe genannt, Connors und so. Ich finde Tennis heutzutage echt manchmal so ein bisschen zu schüchtern, so ein bisschen zu Gentleman-Style. Das hat Roger, finde ich, ein bisschen zu arg verändert, weil ja, so Kyrgios-Jungs und wie es da so ein bisschen hatten, so mein Publik ist jetzt nicht mein Fall, aber zumindest der rastet ja auch manchmal aus oder macht mal so ein bisschen Scheiß.
Warum ist Publik nicht dein Fall? Er spielt doch so geil jetzt gerade.
Ah, ich oder weiß es nicht. Ich spüre nicht so. Noch nie. Irgendwie. Ehrlich? Ich finde ihn cool, was er so macht, aber ist nicht so mein Charakter irgendwie, weiß nicht.
Okay, Charakter. Aber vom Spielerischen sind wir uns einig, sehenswert.
Das ist auf jeden Fall. Die meisten Jungs haben ja auch jetzt, bloß nicht falsch verstehen, Rublev ist ein absoluter geiler Spieler. Ja, aber wir diskutieren ja über das höhere Level, was man vielleicht machen könnte. Und deswegen, ist er natürlich hart gesagt in der Hinsicht limitiert, aber sein Limit ist halt Top 10 in der Welt. Deswegen, wäre ich Gott froh, wenn ich so eine Limitiertheit hätte.
Ja, klar. Aber Jakob, das ist ja der Grund, warum ich auch diesen Podcast mache. Und das ist ja auch der Grund, warum man Tenniskommentatoren zuhört. Nicht, weil die sagen, die spielen alle so toll, sondern einfach, um diese Feinheiten herauszuarbeiten, gerade für den Laien vielleicht auch, und um zu erkennen, warum wird Zverev immer wieder kritisiert für sein Spiel? Warum steht er zu weit hinten an der Grundlinie? Das kann man ja schon gar nicht mehr hören, muss man ja ehrlicherweise sagen. Und warum ändert er sein Spiel nicht? Und ich finde das auch interessant, das war mir auch gar nicht so bewusst, aber ja klar, Rublev hat ein A-Game und das war's, überspitzt gesagt. Dennoch ist er ein überragender Spieler, ist doch gar keine Frage. Nur das Witzige ist ja dann zu sehen, oder witzig, das ist ja schon fast traurig gewesen, wie Sinner den halt prikassiert. Ich sitze auch vorm Fernseher und denke so, Alter, das kann doch nicht wahr sein. Also gefühlt steht der Sinner einen Meter im Feld und spielt wie an der Tischtennisplatte, spielt er die Bälle da hin und her.
Ja, der ist aber auch wieder gerade in Topform. Das gehört auch natürlich dazu. Also, man hat mir auch im Gesicht gesehen vom Rublev teilweise, dass er das ja auch gar nicht glaubt, was der andere spielt. Muss man auch sagen.
Da fängt es ja auch dann an, immer noch nicht zu glauben. Ne? Das ist leichter gesagt.
Aber es ist ja so, das, was ich sage vorher, oder was ich so ein bisschen ansprechen wollte, es ist ja heutzutage alles so ein Tabu geworden. Um vielleicht eben, keine Ahnung, weil du sagst, was hätte man von außen sagen können, keine Ahnung, man kann zum Beispiel mal schreien, das war immer so früher bei uns, die Jokes auf dem Platz, keine Ahnung, du machst keine Fehler oder schrei doch auf Englisch, you're not missing, geh so ein bisschen in den Talk rein vielleicht oder nach dem ersten Satz sagst, keine Ahnung, wie gut spielst du einfach oder, ja, aber das ist halt, solche Kleinigkeiten sind so, finde ich, irgendwie so komplett abhanden gekommen, was ja immer wieder auch ein bisschen Spaß gemacht hat. Ich meine, unsere Generation, was wir auf dem Platz manchmal gemacht haben, das war schon ein bisschen ein anderes Level an Niveau, sag ich mal. Aber hatte ja trotzdem, Science, sag ich mal. Ja. Und das ist so heutzutage so ein bisschen so zu glatt, finde ich, ein bisschen.
Ja. Bevor wir gleich zum Tennis-Abitur kommen, dann kommst du nicht drum herum, jetzt mir zu sagen, wer die French Open gewinnen wird. Das wird ja jeder dann überprüfen können. Wer macht das Rennen? Wir sind im Viertelfinale jetzt. Ja. Boah, Alter, kriege ich die aus dem Kopf aufgezählt? Wahrscheinlich nicht, aber irgendwie Musetti, Zverev, Alcaraz, Sinner, ich schwinde alle rum, Bublik. Habe ich schon fünf genannt.
Ja, ich kann jetzt schauen, warte.
Was meinst du, wer macht das Rennen? Ist es Sinner? Ist es vorprogrammiert?
Wir haben mit Sinner, Bublik, Zverev, Djokovic, Musetti, Tiafoe und Paul gegen Alcaraz.
Okay, Paul und Tiafoe sind für mich raus.
Ich finde, ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin gerade so ein bisschen Musetti-Fan. Ich finde, der spielt es echt stylisch. Ist vielleicht auch so ein
Stimmt.
bisschen an der Reihe, aber dafür hat natürlich halt Jungs, die ja noch panieren müsste. Ich meine, da ist in der unteren Hälfte dann Alcaraz, oben hat er dann noch Sinner oder Djokovic, Zverev.
Djokovic, klar.
Würde man natürlich jetzt nicht viel auf ihn wetten, zwei solche Viecher noch rauszunehmen, plus TFV heute.
Ja.
Aber also so wie Sinner spielt, kann es eigentlich nur Sinner gewinnen, finde ich im Moment. Also
Okay. Und bei
aber
den
ich gehe
Damen hast
trotzdem
du da.
Musetti trotzdem.
Du bist für Musetti oder du ne, drückst Musetti die
Ich
Daumen. Ich
sage
finde ihn auch
Musetti,
geil.
ich sage mal
Und du
Musetti, immer
sagst
was
Musetti.
anderes.
Das ist
Ja, ich
geil.
sage
Das
Musetti.
gut. Okay. Und
Wahrscheinlich verliert er heute in 3 oder morgen.
Klassiker. Das ist es ja immer.
Ja.
Sonst würde Tenniswetten reich werden. Das ist ja,
Ja,
ja
eben. Ja.
ne,
Das
das Thema.
dürfen wir
Und
nicht
bei den
machen.
Damen, wer wird da das Rennen machen? Ist es Sabalenka?
Damen.
Oder ist es Swiatek, die hat ja auch schon kämpfen müssen in ein, zwei Runden.
Anna, meine Frau, hat gestern gesagt, die Svitolina sieht übelst fit aus. Dazu ist diese Andreeva, finde ich, auch übelst, also die hat eine sehr krasse Performance hinter sich, finde ich.
Sehr sympathisch,
Da
finde ich
gehe
auch. Ein
ich,
tolles Auftreten, ne?
ja, da gehe ich, glaube ich, echt mit dem Junior. Da gehe ich mit der Andreeva, hau ich mal raus.
Musetti und Andreeva.
Ja.
Ich gehe gleich ins Wettbüro. Mal gucken.
Glaub
Mal
mir das.
gucken.
Masken
Geil.
schon nicht.
Okay, pass auf. Jetzt kommen wir mal zum Tennisabitur hier. Das ist ganz einfach, ganz schlicht gehalten, aber eine Kategorie, die ich noch nicht hatte. Die bekanntesten tschechischen Tennisspieler und du nennst mir bitte deren höchste Platzierung in der Weltrangliste. Also, wir fangen
Okay.
ganz einfach an und vielleicht hast du ja auch noch eine Anekdote oder eine Meinung zu dem Spieler oder der Spielerin. Martina Navratilova, ganz low-hanging fruit, einfache Frage.
Simple 1, ja, sehr klar.
So, und jetzt muss ich mal nachfragen, weil die ist ja jetzt Amerikanerin und die hat ja
Ja.
angefangen als Tschechoslowakin. Wir beide haben das miterlebt, du hast es hautnah miterlebt, du hast erzählt, dass du geflohen bist. In welchem Jahr bist du geflohen?
Das
Aus
sind
Tschechien.
1982.
82, okay.
Ja.
Und da war Navratilova ja auf jeden Fall schon Top-Spielerin und irgendwann ist sie in den 80ern Amerikanerin geworden. Jetzt frag mich, ich weiß nicht mehr welches Jahr. Wie hast du das verfolgt damals, dass die Nationalität gewechselt hat?
Witzigerweise ist es so, dass die Eltern waren sehr, sehr gute Freunde von meinen Großeltern. Die hatten in der Nähe von Prag hatten wir ein Ferienhaus oder meine Oma und mein Opa. Und da waren die Nachbarn Navratilovas.
Ach Quatsch.
Deswegen kannten wir die ein bisschen. Also ich habe sie leider nicht kennengelernt, aber die Eltern, also die Eltern von ihr.
Ja.
Und war natürlich damals ein absolutes Drama, natürlich. Die Martina nach Amerika, klar, dann weiß man ja noch, dass sie auf Frauen steht oder stand.
Ist so,
War
ja.
natürlich alles schon ein Schock, sage ich mal. Deswegen hat man das ein bisschen mehr mitbekommen. Aber ja, ich meine, ich glaube, das musste ja leider Martina dann alles mit sich rumschleppen. Deswegen waren, aber man hat es mitbekommen, ich war bei den Eltern damals, die waren schon traurig natürlich, weil dass die Tochter so weit weg ist. Das war ja klar. Also er hat sich dann immer noch, der Papa hat sich immer wieder die Videokassetten angeschaut, wo sie Matches verloren hatten, hat sich immer noch aufgeregt. Das war schon sehr süß eigentlich.
331 Wochen Nummer
Ja,
1 der Welt.
brutal, brutal. Auch eine, aber eine schöne Spielerin auch, muss man sagen. Das war so. Schon
Als
sehr stylisch.
Netzhändlerin,
Ne?
ne?
Ja.
Und die hat mit einer
Ja.
riesen Brille gespielt. Das wird mich fertig machen. Also mit so einem riesen
Ja.
Gestell.
Ja. Und sich auch immer weiterentwickelt, darf man auch nicht vergessen. Die ist schon immer sehr mit der Zeit gegangen. Das muss man mir wirklich hoch anrechnen. War dann irgendwann mal, will ich so eine richtig fitte Spielerin. Also die hat ja wirklich gewisse Styles, hat sie ja natürlich vorgelegt, muss man sagen, auch für die Damentour.
Ja, brutal durchtrainiert, erinnere ich noch.
Ne? Ja.
Okay, nächste. Carolina Pliskova.
Pliskova, die war, glaube ich, keine 1. Oder war sie auch 1? Ich glaube, sie war auch, glaube ich, mal 1. Pliskova war auch mal
Ja,
1.
17. Juli 2017 steht hier.
Ja. Ich glaube, sie hat dann, müsste Wimby gewonnen haben, glaube ich, Wimbledon gewonnen. Und dann, glaube ich, das war, glaube ich, dieses Jahr muss es gewesen sein.
Das weißt du besser als ich. Petra Kvitova.
Kvitova, boah, safe fast auch 1, aber 2 Max. Also, die war zwischen, da gehe ich zwischen 1 und 2, aber ich gehe trotzdem auf 1.
Zwei. hat
Ach,
Wimbledon,
guck's an.
Wimbledon gewonnen 2011 und
Genau.
2014.
Ja.
Und ja, Oktober 2011 war sie Nummer
Ah,
zwei.
ja.
Jetzt eine, die leider verstorben ist, die auch sehr attraktiv Tennis gespielt hat. So erinnere ich das, mit dem Printschläger immer ins Netz. Jana Nowotná.
Novotná. Jana Novotná, die war auch Top 3, 4 auf jeden Fall. Die war auch, die hat, glaube ich, hat ihn, ich glaube, dreimal Wimbledon verloren und sowas. Die war so ein bisschen die Champion der Hearts ungefähr, so ein bisschen. Die war ja
Ja.
so, die hat da bitterlich geweint, das weiß ich auch noch immer mal. Boah, ich glaube, ich gehe mal auf, weil da waren noch die anderen Mädels, waren so wie Steffi, war da noch da und so und Seelisch wahrscheinlich, glaube ich. Ich glaube, die müsste so, ich glaube, die war 3 oder 4 und ich gehe mit 3.
Nummer zwei. Lass ich mal gelten. Wir sind ja kulant hier beim Tennisabitur. Und von den Damen, gibt es da eine Spielerin, die du noch jetzt besonders erwähnen würdest? Ich hatte Renata Tomanova erwähnt,
Bei
die
den
wirklich
Tschechinnen
vor.
meinst du oder im
Ja, bei den
Allgemeinen so?
Tschechien. Ja, bei den Tschechien. Also, es gibt ja irrsinnig viele. Die Kreitschkova, Safarova, irre
Ja,
viele.
nee, da gab es wirklich, da gab es immer
Mantlikova.
so viele. Ja, von der, wirklich, da gab es also immer wieder welche auch. Also muss man ganz ehrlich sagen, das hört sich ja, das hört sich ein bisschen komisch an, da gibt es irgendwie gar kein Ende bei denen. Da kommt immer irgendeine nach. Deswegen, nee, klar, bei mir war jetzt eher so in der Zeit, als ich auf der Tour war, war natürlich so die Kvitová, Schafarová. Das waren so die zwei, die damals gut gespielt haben. Dann kam die Plíšková, das kam eigentlich in dem Moment erst so ein bisschen nach. Deswegen, nee, das reicht schon an guten Mädels.
Allerdings, allerdings. Gucken wir mal auf die Herren. Höchstes Ranking ist auch ein Lowrunner, Ivan Lendl.
Ja, gut, eins, pure eins, Maschine eins.
Wie kann das sein, dass der auch Ami geworden ist? Gleiche Gründe wie bei Navratilova oder?
Ja, ich meine, es war natürlich Kommunismus damals in der
Hm.
Tschechoslowakei. Ich meine, man hatte nicht viele Freiheiten. Ich glaube, sobald man natürlich mal draußen war, kann ich mir nur so vorstellen, hat man natürlich die Welt ganz anders gesehen. Und USA war natürlich damals auch, glaube ich, noch ein komplett anderes Land. Und natürlich als Sportler sowieso ein absolutes Topland bis heute, würde ich mal sagen, weil man dann einfach wirklich angesehen wird als Athlet und auch unterstützt wird. Deswegen, man hat viel Freiraum, man kann, keine Ahnung, sich gefühlt überall irgendwo einen Tennisplatz bauen, wenn man irgendwo hingeht. Deswegen, ja, wird er wahrscheinlich schon seine positiven Sachen dort gehabt haben.
Dann kommen wir zu jemandem, der die Katze genannt wurde, Miloslav Mečiar. Hast du den noch vor Augen oder kannst du auch da wieder bitte einem jungen Hörer beschreiben, wer Mečiar nicht gesehen hat? Ich habe den ja live am Roten Baum gesehen. Wie würdest du den Spielstil beschreiben?
Ja gut, wenn er schon die Katze hieß, kann man sich ein bisschen was darunter vorstellen. Aber der war allgemein auch sehr ein ruhiger Charakter und stand natürlich eigentlich schon immer da, bevor der Ball hinkam, so ungefähr, hatte ich das Gefühl. Auch sehr rund gespielt, war sehr geschmeidig, fand ich. Da waren kaum Ecken drin. So sei es mal, das war noch so, man sagt immer so diese typischen tschechischen oder slowakischen Backhands, so also schön rund, ohne Schnörkel. Deswegen, ja, also ein absolut feiner Spieler. Ich habe den leider nur als Coach kennengelernt, da war auch super nett. Als Spieler
Aha.
natürlich war es eine Zeit vor mir. Aber ja, doch, also ein absoluter Topspieler auch.
Und das höchste Ranking?
Ich glaube nicht, dass der Top 3 war. Ich glaube, da waren Jungs alle, da waren zu, da war noch, der hatte auch ein bisschen Pech, glaube ich, da war die Generation auch ziemlich stark. Ich würde
64er
auf
Jahrgang ist er, ja.
4 gehen.
Stark. Punktlandung. Hut ab.
Echt?
Und ja.
Boom. Ups.
Boom, im Einzel und im Doppel.
Okay.
Ja, gab ja auch einige geile Davis Cup Matches damals, das nur am Rande, das können alle bei Wikipedia nachlesen. Musste mit 26 aufhören, sehe ich gerade hier. Das habe ich nicht mehr auf dem Radar gehabt.
Auch
Sein
früher
Sohn wurde
aufgehört,
auch Profi. Und jetzt ist
ja.
er, steht er zumindest Kapitän der slowakischen Davis Cup Mannschaft, wenn das mal
Okay.
aktuell ist. Das weiß ich nicht.
Okay.
Aber du hast ihn als Trainer kennengelernt, von wie, wo, was, wem?
Ja, das war auf Tour. Also als ich dann, glaube ich, noch selber gespielt hat, hat er ein paar Slowaken dann auch trainiert gehabt. Der war immer so ein bisschen dabei. Ich glaube, der hat auch immer, oder der macht wahrscheinlich bis heute ein bisschen was mit Tennis.
Ja,
Aber
okay.
ja, wie gesagt, ein ganz entspannter Geselle. Also der war keine irgendwie so diese Star-Allüren oder sowas. Also deswegen,
Also sehr, auch sehr Publikumsliebling in Deutschland gewesen, meiner Meinung nach. Der war so geil gespielt hat irgendwie. Okay, Thomas Berlich, höchste das Platzierung. War klar.
Der hat natürlich auch Pech. Ich glaube, der hätte ohne die Jungs, weiß nicht, wie viel Slams gewonnen hätte. Das tut mir eigentlich für ihn leid, weil es zum Charakter ja nicht immer so mein Liebling, aber als Spieler absolute Maschine, fand ich. Auch echt ein geiler Spieler. Zwar so ein bisschen viel antrainiert, finde ich, aber trotzdem echt Monster. Ich habe ihn oft als Beispiel für meine Spieler, wie man sich gewisse Dinge antrainieren kann, weil der war einfach ein Perfektionist. Aber sein Ranking, das ist auch so, ich meine, der wird nicht, der wird so Richtung Magic gegangen sein. Er hat vielleicht mal die 3 gekratzt oder sowas, aber da war die ganze Zeit Murray, Ding, das. Also eigentlich müsste ich auch, ich würde eigentlich mit der 4 gehen. Vielleicht hat mal einer ein schlechtes Jahr von den Top Guns gehabt, aber ich glaube,
Jakob, du bist auf dem Weg, eine 1 zu bekommen im Tennis.
Endlich mal, habe ich nie in der Schule gehabt.
Das wäre wirklich erschreckend. Auch hier die ergänzende Frage: Ich könnte jetzt weitere 20 geile tschechische Tennisspieler aufzählen. Ja. Wie würdest du, also Novacek, erinnere ich, hat den Roten Baum 93 mal gewonnen, Radek Stepanek und. Wen würdest du da noch erwähnen von deiner Seite?
Tschechen, meine Jungs, das ist echt, nenn mir mal nochmal so ein paar Namen, was hast du vor dir? Ich habe da jetzt echt nichts.
Ja, also ich habe gerade Stepanek, Jiří Novák, Jiří Veselý.
Novák auf jeden Fall, Jiří Novák, mit dem habe ich Herrn 40 gespielt, ist immer deutscher Meister geworden, absoluter Top, also Top-Charakter, absolute Legende, auch richtig cooler Spieler, den will ich auf jeden Fall nennen.
Apropos, machst du noch Punktspiele?
Ja, mache ich noch, ja. Aber ja, doch mache ich.
Aber? Ja. Oder wie, wo war's?
Nein, das ist immer, das war so ein, ich will es eigentlich schon seit Jahren nicht, aber irgendwie macht man ja trotzdem, weil man natürlich immer noch ein bisschen mitverdient, sage ich mal. Aber seit ich Papa geworden bin, wollte ich es eigentlich erst recht nicht machen. Wie bitte?
Für welchen Verein spielst du?
Ich spiele für die Georgsruhe, wo wir auch noch ein Trainerteam haben, wo wir den Verein managen. Da spiele ich noch in der Herrenmannschaft mit ein paar Jungs von mir, gerade aus der Academy. Und dann spiele ich noch Herren 40, spiele ich noch in Biberach. Die wollen so ein bisschen attackieren und hochgehen. Da spielen wir in der Württemberg-Liga, was natürlich auch viel Spaß macht. Da spiele ich mit Michi Berra zusammen in der Mannschaft. Also es macht schon alles Spaß, aber es ist halt...
Eine gute Mannschaft.
Meine Freizeit ist halt eigentlich, will ich nicht auf den Tennisplatz bringen. Deswegen habe ich so ein bisschen gelacht. Und das sage ich schon seit Jahren.
Ist auch schön. Du musst ja auch mal an die Mitglieder, an die Zuschauer denken. Die freuen sich ja auch, wenn sie die alten Recken da nochmal spielen sehen. Das weißt du ja auch.
Das stimmt.
So, und die freuen sich ja auch.
Schön, weil, ja, man ist immer wieder so ein bisschen trotzdem nervös. Das hat ja trotzdem ein bisschen was. Auch wenn man das schon 1000 Mal gemacht hat, ist es ja irgendwie so ein gewisser Kick, ist ja dann trotzdem vorhanden, sag ich mal.
Prima, super. Mensch, Jakob, wir haben jetzt 1:15 hier auf der Uhr. Ich könnte noch weitere 2 Stunden mit dir sprechen. Gibt es von deiner Seite aus etwas, was ich vergessen habe zu fragen oder was du gerne jetzt hier noch erwähnen möchtest?
Nein, absolut
deine
gar nicht.
Deine Botschaft an die Tenniswelt.
Nein, mir ist echt auch
nicht Spaß gemacht. David Cup.
Der Chris, der soll sich jetzt auf die Boss Open freuen, die am Wochenende kommen. Hoffentlich rutscht er da rein. Das hätte er sich mehr als verdient. Dann kann er mal ein bisschen zeigen, was hat er immer getanzt in Koblenz, sein Flamenco-Tanz oder sowas. Kann er mal
war das eine Ränge? Ich weiß nicht. Du bist der Trainer. Ich habe nur gedacht, was war das für ein Tanz?
Auf den Tanz gucke ich nicht so, aber ich habe ihn verstanden, was er gemacht hat. Aber es ist war trotzdem süß, war cool, hat er sich verdient. Nein, mir hat es auch sehr Spaß gemacht. Ist auch immer für mich wieder neu, so ein bisschen in alte Zeiten zurückzugehen und so ein bisschen was zu erzählen. Aber ansonsten, nein, die Jungs, die ganze Tennisjugend, die soll einfach griffig bleiben. Nicht jeder soll aufs College gehen, die sollen auch mal probieren, wieder Profi zu werden. Das ist so vielleicht mein größter Wunsch. Aber ja, Trainer haben wir genug gute, Verbände haben wir. Deswegen, es liegt auch nicht immer nur an den Trainern, sondern auch an den Spielern.
Vielen, vielen Dank für deine Zeit und alles Gute für dich und all deine Talente und Profis. Und bin mir sicher, dass wir uns hier und da bei anderen Turnieren wieder über den Weg laufen werden. Danke dir, Jakob.
Ciao.
Bye, bye. Ciao. You cannot be serious!
hört die anderen spannenden Folgen von Doublette 76 mit Patrick Kühn, Klaus Hofsess, Ricky Osterthun, Maike Babel, Carlo Trenhardt, Tore Meinecke, Udo Riglewski, Dr. Johannes Wimmer, Felix Hutt, Markus Söcke, Tobi Kamke und vielen, vielen anderen. Und natürlich von Chris von Revolverheld, dem wir das tolle Intro zu verdanken haben. Viel Spaß beim Hören der alten Folgen.